Wir blicken vom Iran aus weiter nordostwärts nach Zentralasien, nach Kirgisistan. Dort protestierten vor einem Jahr Tausende gegen Korruption, Vetternwirtschaft und gestiegene Lebensmittelpreise. Am 7. April wurde der kirgisische Ex-Präsident Kurmanbek Bakijew gestürzt. Danach übernahm zwar eine Übergangsregierung die Geschäfte des Landes, aber im Süden kam es zu schweren ethnischen Ausschreitungen zwischen Kirgisen und der usbekischen Minderheit, mit über 2000 Toten in den Städten Osh und Chalalabad. 3 Monate später aber sprach sich die Mehrheit der Kirgisen in einem Referendum für die Schaffung einer parlamentarischen Demokratie aus und seit Anfang dieses Jahres ist eine neu gewählte Regierung im Amt. Sie vereint Parteien aus dem nomadisch geprägten Norden und dem ärmeren Süden. Aber wie wurden die Pogrome vom letzten Jahr aufgearbeitet, da wo die Gewalt eskaliert war? Edda Schlager hat sich in Osh umgehört.
Ahmad Ahmedov, 27 Jahre alt, mit einem runden Käppi auf den kurzen dunklen Haaren, erinnert sich noch gut an das, was im vergangenen Sommer in seinem Wohnviertel hier in Osh passierte.
Ich habe das Haus verteidigt. Naja, eigentlich nur abgeschlossen und bin abgehauen. Es waren einfach schon zu viele Kirgisen. Hier sind Panzer rumgefahren. Sie sind wie die Tiere hier rein, sind in die schönsten Häuser eingebrochen, haben Autos geklaut. Sie waren maskiert. Das wirkte alles sehr professionell.
Im Juni vergangenen Jahres geriet der Usbeke Ahmad in die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ethnien, den Usbeken und Kirgisen. Mehr als 2000 Menschen starben, die meisten Opfer waren Usbeken. Auch Ahmad verlor einen Freund und eine Cousine. Ahmad, der Usbeke, lebte sein ganzes Leben in Osh in Südkirgisistan mit Kirgisen zusammen, ohne Schwierigkeiten. Bis zum vergangenen Frühjahr. Da wurde in der Hauptstadt Bischkek, rund 600 Kilometer nördlich von Osh, der kirgisische Präsident Kurmanbek Bakijew gestürzt. In der politisch instabilen Lage, die folgte, brachen auch lang gehegte Vorurteile zwischen Kirgisen und Usbeken wieder auf. Bis heute prägen ausgebrannte Ruinen mit verkohlten Fensterhöhlen das Stadtbild von Osh. Das Haus, das Ahmad damals gegen das Feuer verteidigte, existiert nicht mehr. An seiner Stelle steht heute ein kleiner Ziegelbau, 2 Zimmer, ein Metallofen, errichtet vom UN-Flüchtlingswerk UNHCR. Rund 4000 Häuser wurden auf diese Weise neu gebaut. Doch so positiv der teilweise Wiederaufbau von den Bewohnern in Osh gesehen wird, das Trauma, das sie im vergangenen Jahr heimsuchte, können sie nicht so schnell überwinden. Kirgisen und Usbeken weisen sich gegenseitig die Verantwortung für das Massaker im letzten Jahr zu. Wirklich aufgeklärt wurden die Vorgänge bis heute nicht. Und die Fälle, die tatsächlich vor Gericht landen, wecken Zweifel am Rechtsstaat Kirgisistan. So wie der des 22-jährigen Usbeken Azizulo Tashirov. Er soll den Fahrer eines kirgisischen Polizeikommandanten getötet haben. Tashirov wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt seit Monaten im Gefängnis. Sein Vater Nurullo glaubt an die Unschuld seines Sohnes.
Die Ermittler haben mir ein Video von meinem Sohn gezeigt. Als ich fragte, warum sein Gesicht so völlig verschwollen aussehe, als ob er geschlagen worden wäre, brüllte der Polizist, das spiele keine Rolle. Er habe den Mord gestanden. Natürlich, weil sie ihn gefoltert haben. Da hätte ja jeder unterschrieben.
Auch der Jurist und Menschenrechtler Rafshan Gapirov glaubt, dass der junge Usbeke unschuldig ist. Ermittler und Richter seien Kirgisen gewesen. Mit unrechtmäßigen Bestrafungen, so der Menschenrechtler, wolle man die Usbeken einschüchtern. Die Regierung in Bischkek habe kein Interesse daran, die offenkundigen Gesetzesverstöße im Süden des Landes zu unterbinden. Der Grund: Sie habe ohnehin geringen Rückhalt und den wolle sie nicht gefährden. Für Rafshan Gapirov steht fest, die Zentralregierung in Bischkek ist gegenüber den von Korruption und Vetternwirtschaft geprägten lokalen Behörden in Südkirgisistan völlig machtlos.
Im neuen Parlament sitzen fast ausschließlich Leute, die schon unter Bakijew dort saßen. Sie wollen dem Volk beweisen, seht her, die neue Regierung unter Bakijews Nachfolger kann es auch nicht besser.
Tatsächlich hat die neue Regierung auch unter den Kirgisen im Süden des Landes erstaunlich wenig Rückhalt. Die 30-jährige Gulsina Aldagulova ist Kirgisin, auch ihr Haus ist im vergangenen Jahr abgebrannt, Jetzt wohnt sie mit der Familie in einer kleinen Wohnung. Für Rosa Otunbajewa, die Präsidentin, hat Gulsina nichts übrig.
Wir hoffen auf einen ordentlichen Präsidenten. Wir brauchen einen Mann, nicht Otunbajewa, jemanden, der Kirgisistan mit harter Hand zusammenhält.
Gulsina kommt mit ihren usbekischen Nachbarn gut aus. Beide Seiten, sagt sie, wollten einfach nur in Frieden leben. Doch ein latentes Misstrauen ist auch bei ihr aufgekeimt. Der ethnische Konflikt zwischen Usbeken und Kirgisen hat sich seit dem vergangenen Jahr verhärtet und er wird genährt von Stereotypen. Usbeken gelten als kluge Geschäftsleute, Kirgisen sitzen an administrativen Schaltstellen in staatlichen Verwaltungen. Niloufar Hajieva, eine Nachbarin des jungen Ahmad und selbst Usbekin, geht mit ihren eigenen Landsleuten hart ins Gericht.
Wir Usbeken klagen immer, wir würden nicht in staatlichen Organen arbeiten dürfen. Aber warum ist das so? Weil wir unseren Kindern keine gute Ausbildung geben. Dass es keine usbekischen Politiker, keine Abgeordneten, keinen Präsidenten unter uns gibt, daran sind wir selbst schuld.
Menschenrechtler Gapirov wirft den Kirgisen vor, sie würden ihre politische Macht nutzen, um von den wirtschaftlich aktiven Usbeken Schutz und Schmiergelder zu erpressen. Mittlerweile habe diese Methode eine neue Dimension erreicht.
Seit Juni leben Usbeken in ständiger Angst. Kirgisische Polizisten können Usbeken zu jeder Zeit ungestraft festnehmen, sie entführen, misshandeln. Sie erpressen Geld, schüchtern ein.
Fast jeder in Osch hat vom unrechtmäßigen Vorgehen der Polizei gehört, auch Niloufar, die Nachbarin des jungen Ahmad. Sie arbeitet in einem usbekischen Friseursalon. Als einzige ernährt sie ihre mehr als 10-köpfige Familie.
Unsere Männer gehen nicht mehr auf die Straße aus Angst. Vorgestern haben sie meinen Kollegen von der Arbeit entführt. Sie sagten noch, er soll in Untersuchungshaft. Dort sitzt er schon den dritten Tag und keiner weiß warum.
Von den örtlichen Behörden werden diese Fälle abgestritten, der kirgisische Leutnant Kanibay Saliev vom Bezirkspolizeiamt.
Ich glaube nicht, dass hier jemand entführt oder geschlagen wurde. Können die Betroffenen denn benennen, wer da Geld gefordert hat?
Dass die Usbeken aus Angst vor weiteren Übergriffen die Entführungen nicht anzeigen würden, lässt der Polizist nicht gelten. Es gäbe schließlich Gesetze. Doch den Glauben an diese Gesetze haben die meisten Usbeken längst verloren. Sie sehen in Kirgisistan für sich keine Zukunft mehr, fühlen sich hilflos angesichts der Willkür und Gewalt, der sie noch immer ausgesetzt sind. Von der Regierung in Bischkek, die den anhaltenden Übergriffen im Süden des Landes offenbar machtlos zusieht, erwarten sie keine Hilfe mehr.